Montag an diesem Montagmorgen und man hört es wirklich, wenn man genau hinhört, bei Basti im Hintergrund. Er ist von einer Baustelle umgeben oder wie, was, hör mal, die Baustelle, was machen die da bei dir?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man, also da muss man nicht genau hinhören, glaube ich. Da muss man sehr deutlich weghören. Das hat jetzt gerade eben angefangen, dass die schon wieder irgendeinen... Die haben wirklich keinen Respekt für den deutschen Basketballjournalismus, muss man sagen. Also wo auch immer ich bin, zieht mir offenbar eine Wanderbaustelle hinterher. Ich meine, gut, mein Therapeut würde sagen, das ist mein Leben und meine Psyche, aber es gibt auch oft eine echte Baustelle direkt daneben.
Also irgendwie, ja, bei deinen Eltern war ja schon dieser Stress, ne? War da auch eine Baustelle, ne? Oder wie war das?
Überall sind Baustellen, Körni. Ich bin umgeben von Baustellen seit Jahren. Ist eigentlich irgendwann mal irgendwas fertig? Kann man eigentlich irgendwann irgendwo einfach nur sein, ja, und nicht mehr machen?
Ich muss tatsächlich auch dazu sagen, also du wohnst ja noch ein bisschen außerhalb, aber auch in der Innenstadt von München, das ist eine einzige Baustelle. Also man kann gar nicht mehr unterscheiden, wo eine aufhört und eine anfängt. Das ist, als wäre der Zweite Weltkrieg letzte Woche zu Ende gegangen und müsste alles neu aufbauen. Okay, der Vergleich war natürlich nicht ganz so prall. Aber gut, wir starten einfach mal in diese Runde und ich habe schon direkt ein Sprachproblem, mit dem ich einsteigen möchte. Ich hoffe nicht, dass es eine Dauerbaustellensendung wird, aber Sprache könnte ein Thema werden heute. Ich habe Basti gerade im Radio gehört, wie der Redakteur gesagt hat, natürlich bei meinem Lieblingssender DLF Kultur. Ja, und dann spiele ich mit dem Klavier und dann muss man sehen, dass das Klavier sein Freund oder seine Freundin wird. Und da dachte ich mir, halt, stopp. Gendern ist die eine Geschichte, aber das Klavier wird mein Freund oder meine Freundin. Also wenn ich jetzt sage, die Sonne ist meine Freundin.
Moment, Curly.
Nochmal ganz kurz. Ich verstehe. Die Sonne ist ja weiblich, ne? So. Und wenn ich jetzt über die Sonne rede und sage, ja, ich mag die Sonne ist meine Freundin. Ich sage ja nicht, die Sonne ist mein Freund, sondern weil die Sonne ja weiblich ist, sage ich, die Sonne ist meine Freundin. Die Erde ist meine Freundin, der Mond ist mein Freund. Ne? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Man nimmt ja das so wie das, das Nomen, das Substantiv. Ist es männlich oder weiblich? Sage ich danach, es ist entweder mein Freund oder meine Freundin. Der Typ im Radio meinte gerade, das Klavier ist sein Freund oder seine Freundin. Wo ich denke, ja Moment, wenn jetzt das Nomen sachlich ist, muss ich dann gendern?
Darf ich folgende Frage in den Raum werfen?
Ja.
Erstens, wieso interessiert dich das? Zweitens, wenn jetzt diese Person korrekt aus deiner Sicht hätte sagen wollen, ich bin mit dem Klavier befreundet und hätte dafür die Formulierung, das Klavier ist
mein Freund.
Wie würde das, wie würde das klingen? Mein Freund oder meine Freundin? Siehst du, genau da liegt das Problem, weil das, glaube ich, beides geht.
Es geht beides. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, man muss sich irgendwie entscheiden. Es ist ja ein sachliches Substantiv, das Haus, das Kind. Das Kind ist mein Freund oder meine Freundin? Je nachdem, was ist, ob das Kind.
Ich hoffe, ich hätte fast einen Joke gemacht, den wir sowas von der rausschneiden müssen.
Ich bin noch nicht. Du bist sofort im pädophilen Modus.
Ich bin noch nicht wieder aus Berlin zurück. Nee, aber ich meine, und außerdem kann es ja auch einfach die Inspiration des Künstlers sein. Ja. Die Muße, die ihr Geschlecht wechselt von Tag zu Tag.
Uiuiui. Ja, wir sind im feuilletonistischen Bereich. Ich merke es schon. Also,
ja, ich meine, du hast das Feuilleton hier mitgebracht. Ich war bereit für den Sportteil und vielleicht ein bisschen Sudoku und so Bilder. Also so.
Du machst
Kreuzworträtsel, weiß ich nicht genau.
Machst du wirklich Sudoku?
Dafür. Ja. Ich bin guter Sudoku-Spieler. Mach schnell Sudokus.
Ja, da kann ich dir aber leider, meine Frau ist leider, gehört zu Deutschlands Besten im Bereich Sudoku. Die macht nicht nur Experten und Hammer, die löst Dinger, wo nicht mal eine Sache vorgegeben ist.
Wow, okay, das kann ich nicht.
Ja, das ist
krass, das kann ich nicht.
Das ist mega krass. Okay, Basketball. Huiuiui. Ja, wir schlagen den Bogen zur Easy Credit BBL. Kurz bevor wir uns eine Mega-Woche der Euroleague begeben. Also mit einem Doppelspieltag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jede Menge Euroleague. Nochmal kurz zur Easy Credit BBL. Ich weiß immer nie, ob du irgendwo unterwegs warst. Basti, warst du irgendwann im Spiel?
Nee, ich war in Berlin, wie gesagt, am Samstag für Comedy und dann bin ich gestern zurückgefahren.
Ja, du bist ja da aufgetreten, wo du nicht verraten wolltest.
Nee, ich bin eben nicht aufgetreten. Das wäre ja am Sonntag gewesen, aber die Show ist ausgefallen.
Ausgefallen wegen mangelnder Nachfrage?
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt so ein Ding, das... eine Pandemie, hast du von sowas schon mal gehört?
Nee, kenne ich
das
nicht.
Das geht jetzt eine Zeit lang schon,
dafür das ist so ein Ding. Das griechische Alphabet ganz gut, bis Omikron komme ich schon.
Ja, ja, du musst da bald weiterkommen, oder? Jetzt gibt's ja schon wieder eine danach.
Ich glaube, da gibt's nicht. Die Frage ist, was dann kommt, wenn sie das griechische Alphabet durchhaben? Ob schon wieder, wo geht's dann weiter mit welchem Alphabet? Dann mit dem japanischen vielleicht? Haben die ein Alphabet? Nee.
Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie die japanische Sprache funktioniert. Es wäre auf jeden Fall komisch, dann mit dem Deutschen weiterzumachen. So.
Ich weiß, im Japanischen, die lesen von oben nach unten.
Das ja, und ich. Von rechts nach links.
Von rechts nach links auch. Ne? Ich dachte, das wäre nur die Hebräische.
Egal. Nee, die japanische Mangas und so sind immer von rechts nach links, muss man die lesen.
Okay. Gut, wir lesen den Spieltag der Easy Credit BBL im Schnelldurchlauf einmal durch, bevor wir schon direkt zu unserem ersten Gesprächspartner kommen am heutigen Tag. Das Programm, Basti weiß überhaupt nicht, was auf ihn zukommt, muss ich dazu sagen.
Das stimmt, ja.
Ich hab ihm nichts verraten diesmal. Ich kann dir sagen, ich war in Chemnitz. Chemnitz gegen Gießen. Trent Lockett, sehr gute Neuverpflichtung für die Niners. Ich finde, der hat schon sehr, sehr gut funktioniert, der Ex-Braunschweiger. Da haben sie, glaube ich, einen richtig guten Fang gemacht. Und Gießen mit TJ Williams, ein neuer Spieler, wo Piet Strobel vor der Partie sagte, der hat etwas zu lang Thanksgiving gefeiert. Sprich, also nicht ganz austrainiert, aber ich denke, dass der ihn auch helfen kann. Der war schon Topscorer. Dann natürlich gestern das Spiel Berlin gegen München. Hast du dann gesehen, du warst noch unterwegs wahrscheinlich, oder?
Nee, ich hab das Spiel angeschaut. Und? Ich hab das Spiel gesehen.
Oh, und deine Einschätzung?
War ein Basketballspiel.
Wow, ja, okay. Das können wir festhalten.
War ein sehr gutes Basketballspiel sogar. Sehr schade, dass Luke Sigmar natürlich nicht dabei ist. Beziehungsweise, dass auf beiden Seiten die Kader nicht zu 100% das sind, was man sich wünschen würde. Bei den Bayern ist ja klar, dass Darren Hilliard fehlt, auch Corey Walden war nicht mit dabei.
DeSean Thomas auch nicht.
DeSean Thomas, das ist korrekt. Nicola Babb an seinem Geburtstag, ja. Topscorer mit 18 Punkten. Ich fand, dass Alba Berlin für mich wirkte eigentlich für mich in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, so als ob sie sich bereit machen würden, irgendwann auf einen Run zu gehen. Und irgendwie ist dieser Run nie gekommen und plötzlich waren die Bayern vorne und ich war so, was? Wieso führt Bayern jetzt?
Ja, man sieht bei Berlin, dass sie doch wirklich sehr stark davon abhängig sind, wie schnell ein Spiel ist. Sobald sie ein Setplay müssen gegen so eine monster-switchende Mannschaft wie die Münchner, da tun sie sich schwer offensiv.
Da tun sich viele schwer. Und es war halt, die ersten paar Minuten waren halt aber auch Monster-Energie, nicht der Energy-Drink von Alba, also wie Luis Olindi rausgekommen ist, das war ja Wahnsinn. Und das kannst du halt auch nicht über ein komplettes Spiel durchhalten. Ich habe das Gefühl, dass sie von vielen verschiedenen Positionen viel Energie, viel Gutes bekommen haben. Ich weiß gar nicht, vielleicht hätte Sigmar da tatsächlich den entscheidenden Unterschied gemacht, wobei ich fand, dass in dieser quasi Sigmar-Rolle, auch wenn natürlich auf einem anderen Level, Johannes Thiemann eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Ja. Aber es ist, ja, wie du sagst, sehr, sehr schwierig gegen diese Set-Defense.
Ja. Ja, und auch, ich habe auch, irgendwo fehlt da auch noch so ein bisschen Point Guard-mäßig. Also ich weiß, die spielen natürlich viel diese Point-Forward-Geschichten eben mit Sigmar oder gestern eben mit JT. Aber Tamir Blatt ist einfach in meinen Augen, ich weiß es nicht, so richtig warm werde ich mit ihm nicht. Lo ackert sich da den Arsch ab über 40 Minuten, muss wirklich so viel machen. Also ich weiß nicht, ob sie da nicht vielleicht doch noch mal, aber mal, das ist immer so leicht gesagt, ne? Jemanden noch mal verpflichten, wenn der Markt nichts hergibt. Aber ich bin
vor allen Dingen,
nicht so überzeugt von Tamir Blatt.
vor allen Dingen Lead Guard. Also Tamir Blatt ist jetzt mit Sicherheit nicht der Mann, der dir das Pick and Roll 40 Mal pro Spiel laufen soll. Das war von Anfang an nicht seine Rolle. Ist auch noch jung. Ich glaube, dass der mehr ein Projekt ist, um ihn über den Lauf dieser Saison, nächste Saison so ranzuführen an das Team. Ich glaube nicht, dass der dafür geplant war, dass er hier direkt der beste Point Guard der Euroleague wird oder irgendwie sowas in der Art. Dafür haben sie Maodu Lo, der, also die Saison bisher ist hervorragend von Maodu Lo.
Auch
gestern wieder.
Ja.
Der Typ ist wirklich da, also mitten dabei, offenbar einen großen weiteren Schritt zu machen.
Weißt du, wer mir richtig gut gefällt momentan, ist Luis Olindi. Da habe ich immer das Gefühl, der hat jetzt nicht nur einen Schritt gemacht, der ist jetzt, sobald er den nächsten Schritt macht, ist der wirklich ganz weit oben. Also der ist so, wow, bei dem erkennt man das irgendwie, wenn der vorankommt. Und ich habe jetzt das Gefühl, der steht kurz vor so einem Level, wo man denkt, wow, okay, dann ist er vielleicht weg in der NBA, das mag natürlich auch sein. Aber die Fortschritte bei dem, die sind riesig.
Ja, Luis Olindi ist halt wirklich so eine Spinne einfach, so eine... eine Spannweite, diese Arme sind so weit, du könntest eine komplette Autobahn absperren, indem du einfach nur Luis Olindi in die Mitte stellst. Und das ist defensiv schon sehr, sehr stark, was er dieses Jahr macht. Offensiv, finde ich, gibt's immer noch sehr viel Raum nach oben, kann nur so halb seinen eigenen, also nicht so wirklich seinen eigenen Wurf kreieren. Gestern hat er dieses wilde Ding am Anfang. Das war gleich der erste Ballbesitz, glaube ich, der Partie, wo er mit Ablauf der Shot Clock über zwei Leute, Fadeaway, Dreier, Bumm. Und solche Dinge hat er immer mal wieder dabei, aber dann, es geht ein bisschen zu wenig für mich mit eigener Kreation, was schon wichtig ist, auch für so einen Flügelspieler. Mhm. Defensiv ist er für mich hervorragend, jetzt schon. Aber der nächste Schritt muss sein, dass er vielleicht mit dem Ball in der Hand selber mehr unternehmen kann.
Ja, Basti, gute basketballerische Eindrücke, die du da schilderst. Du bist schon ein richtiger Basketballfan, ne? Du bist richtiger, purer Basketballfan, kann man das so sagen?
Okay, ich habe Angst, wo das hingeht. Ist das ein komisches Gewinnspiel, das wir jetzt haben?
Warst du schon immer Basketballfan eigentlich? Bei mir war es halt immer so. Ich kenne das nicht.
Nee. Ich bin zum Basketball recht spät gekommen, tatsächlich.
Ah. Okay.
Ich habe Fußball gespielt, in der Jugend und Eishockey und was weiß ich. Mhm. Und Basketball war erst so das Dritte.
Das Dritte? Was war denn dazwischen noch?
Oder das Vierte sogar.
Yes, ja,
Fußball, Eishockey, Kickboxen. Ich habe ja ganz lange gekickboxt.
Also gut, aber in der Phase warst du eben auch noch kein Basketball. Du bist gar nicht bei dieser Sportart gewesen, weder aktiv noch passiv.
Genau, also aktiv habe ich Basketball nie gespielt.
Okay. Also du kennst dich dann zwar sehr gut aus, aber erst und wie ist das dann passiert? Was gab es irgendeine Initialzündung? Hast du irgendwas von LeBron James gehört? Oder?
Ja, das erste Mal von LeBron. Ich glaube, das erste Mal war so die 2011er Finals.
Mhm.
Ja. Also die Dirk Finals. Ich glaube, das hat viele so zum Basketball gebracht.
Ich glaube, wir klären das mal auf, Basti, wie das wirklich passiert ist. Also ich denke, wir sollten da mal einfach jemanden anrufen, der sich da auskennt. Du hast keine Ahnung, wer das ist, aber das ist der, dem du es verdankst. Das ist der.
Ach, der ist es.
Christopher Melzer?
Ja, Chrissy Melzer ist da.
Hey, Körni.
Hey, und Basti ist auch da, genau.
Hey, Chrissy.
Ja, zum Hintergrund.
Hast du Körni erzählt, dass ich dir meine Karriere verdanke? Hast du ihm sowas gesagt? Weil es klingt schon nach dir, Christopher Melzer.
Nie im Leben.
Also der Hintergrund ist, der Chrissy ist Sportredakteur, Sportjournalist, einer der wenigen, der wirklich von sich behaupten darf, dass er Journalist ist, denn er arbeitet für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ist korrekt.
Das ist korrekt.
Genau. Aber er kommt auch aus unserem Dunstkreis. Er war auch schon mal in unserer Blase aktiv bei Magenta. Das ist auch korrekt.
Als es noch Telekom Basketball hieß, eine eigene Website, wo noch Texte veröffentlicht wurden.
Ja, wo man noch so schön Print hatte, ganz genau.
Print.
Genau, als dann
Körni, hast du dir
nicht herausgeflogen, aber Texte schreiben, das ging noch.
Ja. Hast du dir Telekom Basketball ausgedruckt damals oder wieso war das Print für dich, Körni?
Ja, wir haben das damals auch Print genannt, weil wir Schreiben, man kann auch Schreiben sagen oder sowas. Jedenfalls ist Chrissy mittlerweile die feine Feder für die FAZ. Und ja, ein Abdi auch, wie er mir gestanden hat, im Audidom. Und da hat er mir die Geschichte erzählt. Aber erzähl sie doch selber, Chrissy. Wie ist Basti Ulrich zum Basketball eigentlich gekommen?
Okay, ich muss kurz ausholen. Wir haben uns damals hier in München hier getroffen bei einem Studentenradiosender, M94.5. Und als der Basti dann kam, ich war schon so ein halbes Jahr da, und wir hatten gerade ich und noch ein anderer Kollege eine Basketballsendung gegründet. Buzzerbeat.
Okay.
Hip-Hop und Basketball, wobei der Hip-Hop da eher kurz kam, sag ich mal. Und vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, als der Basti so in den Sender kam, er war ein Fußballer, so Typ Flügelflitze, irgendwie, der seine Geschichten über Klaus Augenthaler erzählt hat. Würde ich mal sagen. Und dann aber ist er quasi ein bisschen in diese Basketball-Sendung mit reingerutscht, und irgendwann war es dann so weit, er hat so viel angefangen, so viel Basketball zu schauen, dass er sie quasi dann mit mir gekapert hat. Und wir diese 2 Stunden, die wir jeden zweiten Donnerstagabend hatten, dann haben wir irgendwann, ging es so weit, also von den 2 Stunden, 1 Stunde 51 oder 1 Stunde 53 durchgeredet, also wirklich gegen alle Radioregeln verstoßen, ne? Und ich glaube, ich vielleicht auch die letzten Hörer und Hörerinnen abgeschreckt.
Aber so auch das mache ich noch heute.
Aber wirklich, so ist er zum Basketball gekommen. Inzwischen kann ich ja längst nicht mehr mithalten. Er schaut hier und weiß auch viel mehr.
Naja, gut,
aber ich behaupte mal, dass es noch andersrum war. Aber nicht lange dann.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, aber du hast, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du bist jetzt bei einer der renommiertesten, wenn nicht der renommiertesten Zeitung Deutschlands, und hast jetzt am Samstag auch ein Interview in der FAZ veröffentlicht mit Andrea Trinchieri. Und ich mag ja solche Einstiegen, also so. Apropos Feuilleton, Basti, deswegen musste ich vorhin so ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, was auf uns zukommt heute. Chrissys erste Frage an Andrea Trinchieri war, wir wollen mit Ihnen über ein Buch sprechen, das 2001 veröffentlicht wurde und 4 Millionen Mal verkauft ist. Und Wahnsinn, es heißt Good to Great von Jim Collins, und tatsächlich hat Trinchieri das gelesen.
Also sagt er, hat dann sein Handy rausgeholt und gesagt, jedes Buch, das er liest, da macht er sich Notizen zu. Dann hat er so, weiß nicht, 5 bis 10 Sekunden in sein Handy gescrollt, ein bisschen rumgetippt und dann so, ja, hab's gelesen, hat er dann gesagt. Und hat dann irgendwie 2, 3 Sätze, die er zitiert. Ich konnte jetzt nicht in sein Handy schauen, aber ich glaube ihm das mal, weil der Satz stand dann tatsächlich auch im Buch. Ich glaube, der Satz war, also, gut ist der Feind von großartig.
Ja! Also, und genau. Da kriege ich schon Gänsehaut bei solchen Intervieweinstiegen, weil ich meine, da steht die Welt dir ja offen.
Naja.
Gut ist der Feind von großartig.
Genau. Also es ging in dem Interview, um ganz klein bisschen Werbung nur zu machen, danach höre ich auch auf, quasi, wie schafft man den Sprung von gut zu großartig? Ist irgendwie vielleicht so die schwerste Aufgabe, die es so im Spitzensport gibt, von gut zu sehr gut zu werden, ist auch schon schwer, aber von sehr gut zu sehr, sehr gut. Das ist ja wirklich, also das schaffen ja nur die wenigsten. Und darum soll es ein bisschen gehen.
Ja, ich empfehle dieses Interview ganz dringend. Ich habe es natürlich auch gelesen, als FAZ-Kunde natürlich seit 4 Stunden wegen dir. Nein, Schmarrnblödsinn. Jedenfalls schönes Interview in jedem Fall. Und du sprichst über dieses Eagle-Prinzip aus diesem Buch von dem Herrn Collins. Wie kann man das auf den Basketball übertragen? Also da geht's um 3 zentrale Fragen, die sich jedes Unternehmen stellen sollte, wie du es gesagt hast. Kann man das auf den Basketball übertragen, dass das wirklich auf jeden Verein noch anwendbar
ist? Ich habe das einfach gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das geht, aber quasi, ich meine, wenn man das auf Unternehmen anwenden kann, warum sollte man es nicht mit ein bisschen hier quetschen und schieben nicht auf eine Basketballmannschaft anwenden können? Und ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, aber ich dachte mir, okay, man irgendwie muss man den Trinchieri ein bisschen locken. Kann man nicht irgendwie mit den gleichen Fragen wie immer dazu labern. Deswegen habe ich es mal versucht, und ja, die Antworten fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das durchgehen soll. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen
viel. Interview lesen,
vielleicht
ganz genau. Aber immerhin hat es der Basketball in die FAZ geschafft. Ich meine, du bist natürlich auch ein riesen Basketball-Fan und wirst das immer wieder mal, denke auch, vermutlich in irgendwelchen Redaktionsbesprechungen pushen. Warum hat es der Basketball so schwer? Warum haben es generell Nischen oder Randsportarten so schwer in Deutschland, an diesem verreckten Fußball vorbeizukommen? Was läuft da falsch?
Boah, das ist eine große Frage. Also in meinem Fall zum allerersten muss man schon auch sagen, es hat natürlich immer ein bisschen was auch mit persönlichen Interessen der Redakteurinnen oder Redakteure zu tun. Also dass ich jetzt oder mein Chef, unser Ressortleiter ist auch, also Basketballfan sein jetzt, das werde ich jetzt nicht weiter verraten, aber sein Sohn hat diese Saison auch schon BBL-Minuten gespielt. Den Rest müsst ihr selbst rausfinden. Ja, genau.
What?
Aber das ist, glaube ich, der erste Punkt. Deswegen bei uns quasi ist schon, bei meinem Chef, bei mir, da quasi, wir haben ja ein bisschen auch ein Herz dafür. Es hängt natürlich schon auch damit zusammen. Aber jetzt aus anderen Gesichtspunkten, hey, man muss sich leider auch nur bei dem Trinkieri-Interview mal die Auswertung am nächsten Morgen im Internet anschauen, wie oft das geklickt wurde. Und das ist leider dann meistens bei den Basketballtexten so, dass die eher ziemlich schlecht abschneiden. Jetzt mal, um einfach das mal auf so Zahlen runterzubrechen, muss ja nicht alles an Zahlen festmachen. Aber sie sind halt irgendwie so einer der wenigen, wirklich zumindest bei einer Zeitung, der einen wenigen Anhaltspunkte, was dann auch quasi wie gelesen wird. Und da ist leider auch im Vergleich zu anderen Ballsportarten der Basketball sogar noch ein bisschen irgendwie, ich kann das gar nicht erklären, warum, aber es ist so.
Ja, ich meine, es gibt ja viele Theorien dazu, Christi, wie der Basketball jetzt Sportart Nummer 1 oder zumindest Nummer 2 werden kann. Dann sagt man immer, die Nationalmannschaft muss erfolgreich sein. Wir brauchen wieder große deutsche Spieler. Wir brauchen so einen Superstar wie Dirk. Was gibt's irgendeine Formel für dich, wie Basketball hier einen wahnsinnigen Sprung machen kann in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren?
Es muss häufiger in der Bild-Zeitung stehen, vielleicht als in der FAZ.
Bild-Zeitung, da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Aber, ich weiß, klar, man kann natürlich immer sagen, mit einem Spieler kann das natürlich vielleicht nochmal, vielleicht ist es der einzige realistische Weg. Und ich finde aber, und jetzt, ich habe natürlich vor der Sendung noch ein paar irgendwie alte Thesen heute Morgen in den Backofen geschoben, schnell aufgewärmt für euch und für die Abdis.
Sehr gut.
Um die jetzt hier präsentieren zu können. Ich finde, man muss schon im Gegenteil sogar aufpassen, dass hier der Basketball gerade in der Bundesliga nicht noch mehr abgewertet ist, als es momentan schon passiert durch die Euroleague. Ich meine, jetzt wieder ein großes Fass wird aufgemacht, aber ich finde, darf ich eine Trivia-Frage stellen als Gast?
Oh boy, ja.
Natürlich.
Okay, gab es schon mal, aber ich mache das einfach mal.
Ja.
Wie viele Bundesligaspiele in der Hauptrunde hat Wladimir Lucic in der letzten Saison gemacht? Also maximal 34 möglich, ne? Wie viel davon hat er gemacht?
11.
Ja, ich glaube auch 11. Ich kann mich an die Zahl irgendwie erinnern.
Ja, waren so 13.
Okay. 13.
Aber ihr habt schon in die richtige. Das ist ein bisschen das Problem quasi. Man als Basketballfan in Deutschland, ob jetzt in München oder wenn die Bayern mal auswärts spielen, man kommt in die Halle, freut sich, okay, jetzt will ich Wladimir Lucic, toller Spieler, will den sehen. Und dann spielt er nicht mal die Hälfte aller Spiele.
Ja, gut, er war eine Zeit verletzt, aber du hast schon recht. Sicherlich werden da immer wieder mal Spieler geschont bei den Euroleague-Teams. Ja, völlig richtige These. Wir machen natürlich auch seit Jahren, versuchen wir diesen Spielplan Wahnsinn in irgendeiner Form zu entzerren oder die Euroleague auf ein anderes, ein anderes Spielsystem.
Wir finden die Euroleague ja auch alle toll, ne? Also, das ist ja keine Frage, aber quasi der einzige Weg, der mir jetzt einfallen würde, ich weiß nicht, ob der auch, der stößt wahrscheinlich dann auch nicht auf viel Liebe, aber man müsste meiner Meinung nach die Liga ein bisschen kleiner machen.
Die Liga kleiner machen und aus meiner Sicht spricht auch nicht viel dagegen, die Euroleague eben nach einem anderen, also warum nicht einfach das System nehmen, was im Fußball in der Champions League funktioniert, das heißt mit Gruppen und dann mit einer K.O.-Phase. Sportfans lieben K.O.-Spiele, also hin, rück und buff, das ist doch viel geiler irgendwo als, ich meine, ich finde die Euroleague natürlich dahingehend gut, weil dort der beste Basketball gespielt wird, aber so 34 Spieltage runterrocken, und das unterscheidet sich vom Format dann eben so gar nicht wie die heimischen Ligen, plus der Tatsache, dass der Plan viel zu dick und viel zu eng gestrickt ist. Also ich meine, das erachtens macht die Euroleague da einen Fehler, dass sie das so ein bisschen über einfach zu viel Spiele da runterrockt. Aber vielleicht ändern sich da auch die Dinge, denn Jordi Bertomeu ist ja raus bei der Euroleague.
Das ist korrekt. Ja. Ich weiß aber nicht, inwiefern sich da die Dinge dadurch ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie viel da in dem System schon drin steckt und wie viel tatsächlich da von einer einzelnen Person abhängig ist, ist für mich nicht mehr festzustellen. Aber ich fand das interessant, was du gesagt hast, Christi. Deswegen sind ja auch die Stars der Liga irgendwie in den letzten Jahren immer Spieler von Vereinen, die wirklich zu 100% angewiesen sind auf diese Spieler. Also es gibt nie einen MVP aus München oder aus Berlin. Die MVPs kommen immer aus Crailsheim, auch von den Standorten, wo man die Spieler braucht, also wo man jede einzelne Minute dieser Spieler benötigt. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein Disconnect für die Leute, die jetzt Basketball so casual verfolgen und die dann sagen, Moment mal, Alba Berlin ist doch erster deutscher Meister.
Wenn ich quasi nur mit meinem Sohn und meiner Tochter jetzt mal hier in die Halle gehen wollen würde, ich habe keinen Sohn und eine Tochter, aber theoretisch, und dann spielt irgendwie, dann spielen die guten Spieler nicht. Das ist ja schon ein bisschen enttäuschend.
Ja, da ist was dran. Also Geschichten erzählen ist die eine Sache und ja, das ist der Vorteil beim Fußball, dass du eben diese... Allein so eine Sache wie mit Lewandowski und Messi, das zieht sich dann 14 Tage durch die Presse, wer jetzt der wahre Weltfußballer ist, mit Protesten, Einspruch hier und da. Also da werden halt viel, viel mehr Geschichten erzählt, die ständig aber auch wiedergekäut werden natürlich. Ne?
Aber an der Stelle muss man dann sagen, ist man da noch neidisch drauf als Basketball? Braucht man das wirklich?
Das braucht man nicht. Und ich habe nämlich auch da mich geweigert, einen Text zu schreiben, weil ich fand das albern.
Okay. Und gut dann, so. Ja. Oder bei der Formel 1. Ich meine, gestern ein Finale und schon wieder danach Chaos, Skandale, Proteste. Es ist alles immer so, naja. Der Basketball ist so eine geniale Sportart. Ich habe auch immer gesagt, wenn die Menschen nicht von selber darauf kommen, dass es da viel, viel, viel mehr abgeht als beim Fußball, dann verstehe ich es auch nicht mehr irgendwann. Aber ist halt so, wie es ist. Wir zelebrieren die schönste Sportart, trotz alledem, Chrissy. Wer wird denn aus deiner Sicht, du hast ja gestern bestimmt auch das Spiel geschaut, oder? Bayern gegen
natürlich
in Berlin. Was glaubst du, wer am Ende die Nase vorne hat in der Liga? Also wer?
Hauptrunde oder meinst du dann Meisterschaft?
Ja, Meisterschaft.
Meisterschaft. Also ich glaube quasi, wenn man jetzt nicht... und mal Verletzungen in einem großen Maße ausklammert, glaube ich schon, der FC Bayern. Weil, also selbst wenn jetzt Hilliard, ne, wenn der selbst nicht zurückkommen sollte, glaube ich trotzdem, dass die Favorit sind, weil, also, ich habe es mal irgendwie so geschrieben, so irgendwie Berlin dominiert mit dem Kopf und Bayern mit dem Körper. Ja. Und genau, und ich glaube schon, dass dieses mit dem Körper, das war ja letztes Jahr auch das Problem dann in der Finalserie, weil alle so banged up waren. Fange ja auch schon mit Anglizismen an und weil die so kurz knapp getaktet war, dann hat diese körperliche Dominanz, die man in den allen Spielen davor eigentlich oft gesehen hat, im Pokalfinale, in der Euroleague, die ging da nicht mehr, weil einfach die keine Kraft mehr hatten. Aber wenn sie jetzt am Ende der Saison die Kraft haben sollten und man hat sie irgendwie, wenn ihr am Donnerstag Euroleague gespielt habt, wie der Sean Thomas, der immer wieder da unten am Elbow die aufgepostet hat, die mit die besten Spieler der Euroleague. Und die konnten ihn nicht stoppen. Und diese Körperkraft, die alle haben, auch ja, Hunter, Rubit, das ist schon, glaube ich, das, was meiner Meinung nach den Unterschied macht.
Ja. Berlin dominiert mit dem Kopf, Bayern mit dem Körper. Das ist wieder so, das ist so richtig schön FAZ auch wieder, oder? Das gibt es einfach nur da. Oder das Interview mit Trinkiri heißt in der Überschrift: Du musst dich selbst betrügen. Aber da muss man das auch durchlesen, ne? Sonst erfährt man nicht warum. Kurzer Rundown über die BBL. Erschilder uns doch in zwei Worten aus der Sicht eines wahren Journalisten, was dir in dieser Liga momentan besonders gefällt. Wir wissen das ja alles nicht. Wir sind ja immer nur bei den Spielen.
Was mir besonders gefällt. Also ihr habt hier, glaube ich, ein paar Mal im Podcast auch schon von so der Ausgeglichenheit der Liga gesprochen, ne?
Korrekt.
Ich finde das ein bisschen eigentlich eine Scheinausgeglichenheit.
Oh.
Ja, wieder so quasi beeinflusst durch den europäischen Wettbewerb, glaubt man, dass eigentlich jeder jeden schlagen kann, aber das ist vielleicht so, aber eigentlich nicht. Das kann jetzt in der Hauptrunde mal passieren, wenn jetzt auch selbst die Eurocup-Teams, ne, oder selbst Champions League, wenn die einfach mal dann unter der Woche gespielt haben, dann gewinnt auch mal Heidelberg oder gewinnt auch mal Chemnitz ein Spiel, das sie eigentlich nicht gewinnen sollten. Deswegen ist das jetzt irgendwie was, ne, von Platz 3 bis wo sind 6 Siege? Also irgendwie 7, 8 Teams haben 6 Siege.
Genau. Platz 3 Göttingen 6 Siege und Platz 9 Hamburg auch 6 Siege.
Ja. Und deswegen ist es irgendwie so an der Tabelle, das sieht schön spannend aus, aber ich glaube, wenn es dann irgendwann mal drauf ankommen sollte und dann halt das mit der vollen Intensität gespielt wird, dann wird das nicht mehr so spannend sein. Ja. Vielleicht auch schlecht für die Playoffs, weiß ich nicht, aber das ist quasi, was mir jetzt so als jemand, der eigentlich nur sehr selektiv Bundesliga schaut, so aufgefallen.
Du verirrst dich bestimmt auch manchmal in die NBA, ne?
Ist mir fast schon zu spät inzwischen, ey. Und ich meine, so gerne ich Basti zuhören würde, aber das sind Zeiten, die im fortgeschrittenen Alter nicht mehr Eieiei. Und vor allem ohne
dein Alter.
Die jungen Kinder, der Wahnsinn. Also,
ja.
Ja.
Noch, jetzt nicht mehr.
Chrissy, dann sagen wir ganz lieben Dank, dass du hier mal tatsächlich die Biografie eines der prominentesten Basketballstimmen in Deutschland richtig gestellt hast. Und wir wissen, wie Basti
alles
zum Basketball gekommen ist.
Wirklich, wirklich nichts in dem Satz war richtig, Körny, aber egal.
Ja, das stimmt schon.
Ja, das stimmt. Es war eine gute Zeit damals. Buzzer Beat, da haben wir über Basketball geredet und nicht so viel über andere Dinge wie Küchenequipment und sowas. Es war eine gute Show, war ein guter. Gab es auch als Podcast, kann man immer noch nachhören, glaube ich sogar. Das wäre unsere.
Buzzerbeat-Archiv, NBA-Preview-Saison 2016-17 oder so, ne? Die war detailliert.
Aber dafür werdet ihr in den Hallen nicht mit "Na, hallo, alter Trüffelhobel" begrüßt.
Auch kein Interesse dran, tatsächlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sage ich gerne Nein zu.
Okay, ja, das war Chrissy Melzer von der FAZ, beziehungsweise aus unserer Basketballfamilie. Die Basketballfamilie ist doch so klein und da gehörst du natürlich dazu, dann noch als treuer Hörer dieses Podcasts. So soll es sein. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Wir sehen uns in den Hallen dieser Welt. Und was ist das nächste Thema, was die FAZ angeht im Bereich Basketball?
Im Bereich Basketball? Ja, also ich habe... Ich habe am Donnerstag mal kurz mit Svetislav Pešić einen kleinen Austausch gehabt. Und da wird aber erst in einiger Zeit darüber was Größeres folgen. Aber es dauert noch.
Ah, okay. Als in seiner Form als serbischer Nationaltrainer?
Ja, genau. Okay. Aber wie gesagt, das kann auch bis zur EM dauern. Dazwischen wird noch was anderes kommen, aber das weiß ich nicht.
Ja. Okay, alles klar. Chrissy, gute Zeit und.
Ciao, Chrissy.
Ja. Ja. Bis bald. Danke für die Einladung, ne?
Sehr gerne. So, ja, das haben wir dich überrascht, Basti, oder? Hm?
Ja, es ist so gut, mal wieder seine Stimme zu hören, weil wenn man ihn privat erreichen möchte, dann geht nichts mehr. Zu busy.
Zu busy.
Zu wichtiger Journalist.
Ja, aber schön, ich finde das ja immer nett, wenn dann irgendwie so, ja, dann eben auch so Journalistenkarrieren eben so verlaufen und plötzlich, buff, bist du bei so einer großartigen Zeitung.
Ich finde es
gesucht, ich weiß es gar nicht.
Es ist hoch angesehen, prestigeträchtig. Ja,
genau.
Es so ist ein bisschen so ein Blick in einen verzogenen Spiegel auf dem Karneval, weil man manchmal sieht so, ah, das hätte sein können, und stattdessen sitze ich hier und mache dusselige Jokes über Basketball.
Ja. Wenn Doppelspieltag ansteht in der Euroleague, dann müssen wir natürlich auch die Euroleague etwas intensiver noch kurz befeuern, denn so viele Spiele, so viele Herausforderungen, dass wir den Sprung in die vergangene Woche fast, ja, will ich sagen, überspringen müssen, aber es steht halt so viel auf dem Programm bei den Deutschen. Oder hast du ein spezielles Thema von der vergangenen Woche noch, Basti?
Ja, also ich fand die vergangene Woche durchaus bemerkenswert. Ich meine, wir haben es ja gerade schon, Chrissy hat es angesprochen, gesagt, die Bayern gewinnen gegen Anadolu. Das war, muss ich ehrlich sagen, du warst ja in der Halle, überraschend dominant. Also das war ja einfach ein relativ cleaner Rutsch, ne?
Also richtig guter Basketball von den Bayern. Also auch offensiv viele Sachen, die gepasst haben. Defensiv, klar, hat Anadolu da nicht den besten Tag erwischt, waren wohl ein bisschen müde, wie man dann immer so schön sagt, aber gut, als Ausrede darf man das nicht gelten lassen. Micic war wohl krank die Tage vorher, das hat man gemerkt, er hatte nicht seinen besten Tag, aber trotz alledem die Münchner defensiv großartig, offensiv, gerade in der ersten Halbzeit mit das Beste, was ich von ihnen in diesem Jahr in der Euroleague gesehen habe.
Und ich möchte ein bisschen cheaten, Körny.
Ja.
Und die Euroleague, das Euroleague-Segment in dem Fall auch als kurzes Eurocup-Segment mitnutzen.
Sehr gerne.
Weil Ulm ist looking scary, langsam.
Ah.
Langsam beginnt dieses Team zusammen zu funktionieren und Sinn zu machen. Das im Eurocup haben sie Gran Canaria ganz schön zerlegt, muss man ehrlich sagen. Gran Canaria hat allerdings auch ein, zwei wichtige Spieler nicht dabei gehabt. Und das war ja dann das Duell der Eurocup-Teams jetzt am Wochenende auch in der BBL, wo sie die Hamburg Towers auch besiegen konnten. Und sie werden vor allen Dingen deswegen langsam vorteilflößend, weil sie beginnen, ihre Würfe zu treffen. Und einfach an Tommy Klepper ist, der wieder in Form kommt, was gut zu sehen ist, weil dieses Team ihn so dringend benötigt, in der Rolle, der da jetzt gerade ist, als so sekundärer Spielmacher, manchmal sogar als primärer Spielmacher und als Schütze von außen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt nur noch nach oben geht von hier aus, da wird es mit Sicherheit schon noch Setbacks geben, aber ich glaube, dieses Team ist auf einem guten Weg.
Und haben ja auch ihren Eurocup Konkurrenten sind es ja nicht direkt, aber die Hamburger jetzt geschlagen. Also war am Ende ein sehr mühsamer Sieg, aber 78-74 gewonnen. Also die Ulmer hatten wir am Anfang der Saison schon spannender Kader, dann so ein bisschen ja, Probleme zusammenzuwachsen. Aber du hast vollkommen recht, gerade nach so einem Riesenerfolg da auf Gran Canaria sollte man das in jedem Fall erwähnen. Ja, die Berliner dann gegen Panathinaikos, das war nix, um ehrlich zu sein. Da hatte ich dann schon ein bisschen Angst für das Spiel gestern. Jetzt in der kommenden Woche steht an, die Münchner spielen, ich habe mir das alles aufgeschrieben, das ist so viel, gegen bei Olympiakos Piräus, und zwar am Mittwoch, 15.12. und dann am Freitag in Belgrad bei Roter Stern.
Yes.
Alba spielt morgen gegen Real.
Real Madrid.
Edi Tavares.
Real Madrid.
Real Madrid. Das Spiel werde ich auch machen morgen, da freue ich mich extrem drauf. Und 20.45 Uhr, Tipp auf 20.30 geht's los. Und dann kommt am Freitag noch ZSKA Moskau nach Berlin. Also super Woche, super interessante Spiele und kostenlos für alle vor der Magenta Paywall. Panathinaikos gegen Barcelona. Am 16.12., also am Donnerstag. Auch das hochinteressant. Super Geschichten, die es da gibt. Ja, und dann, das heißt also spanische Woche so ein bisschen.
Können wir an der Stelle kurz einhalten und kurz nochmal auf Maodo Loh eingehen, der wahrscheinlich, also aktuell, wir haben uns ja die letzten paar Jahre immer wieder gefragt, wir haben einen super Einser für die deutsche Nationalmannschaft, wir haben einen internationalen Top-Point-Guard und jetzt haben wir in Maodo Loh offenbar jemanden gefunden, der auf internationalem Top-Niveau die 2 spielen kann. Ist unser Backcourt besser als es vielleicht jemals war in der Geschichte des deutschen Basketballs?
Wenn sie dann mal zusammen spielen würden, die beiden?
Ja, okay, gut. Das muss man natürlich immer, man muss es hypothetisch und in einem Paralleluniversum und wenn die Marvel-Charaktere sich alle vereinigen, dann kann man vielleicht mal Basketball in Vollbesetzung der Nationalmannschaft spielen. Aber der Backcourt, also mir fällt jetzt aus dem Stand nicht ein, wann der schon mal besser gewesen sein sollte.
Ja, also wenn das funktioniert in der kommenden, im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft, Schröder die 1, Loh die 2, muss ich sagen, da habe ich wenig dran auszusetzen. Das wäre, ich glaube, auch aus der Sicht von Maodo die bessere Kombi. Also ich weiß, er spielt auch die 1 gerne, logischerweise, aber für mich als Typ passt er viel besser klassisch auf die 2.
Ja, ich meine, kann beides spielen. Hat jetzt zuletzt in der Euroleague tatsächlich ein bisschen seine Probleme gehabt. Das hat man ja auch aus seiner Zeit beim FC Bayern noch gekannt, dass er sehr heiß in die Saison startet und dann so ein bisschen abkühlt. Ich hoffe, dass er da das Level wieder so ein bisschen nachlegen kann, weil ich würde es ihm echt gönnen, wenn der so eine komplette Saison auf dem Level durchziehen könnte.
Morgen dann also bei Real Madrid und Basti, da bin ich bei einem ganz interessanten Thema, wenn wir Spiele kommentieren. Man hört sich ja vorher auch immer an, wie die Spielernamen ausgesprochen werden. Ne? Also,
ja.
Und da hat die Euroleague so eigene Dateien. Also die Spieler werden vors Mikro gestellt und müssen sozusagen ihren eigenen Namen aussprechen. Das kann man sich als Reporter vorher anhören. Ne? Pronunciation, Aussprache des jeweiligen Namens. Und jetzt hör dir mal zum Beispiel an von Real Madrid, Achtung.
Carlos Alocen.
Das ist
Carlos Alocen.
Ganz genau.
Carlos, zweimal unterschiedlich.
Ja. Er hat selber seinen Namen genannt, also Carlos Alocen. Carlos Alocen.
Alocen, ja.
Sagst du denn auch Alocen, also mit dem
ja.
TH?
Carlos Alocen. Ja, ja. Also wenn Carlos die das so deutlich selbst aussprechen über ihren Namen, dann sage ich, ich habe ihn auch Carlos Alocen genannt. Mhm. Carlos Alocen beim Spiel, als sie in München gespielt haben.
Ja. Okay, dann hör doch mal bei dem nächsten Namen zu.
Rudy Fernandez.
Ja. Rudy Fernandez.
Also du sagst bei Fernandez am Ende auch Fernandez.
Ja. Yeah.
Ah, oh, okay. Ich habe das immer, manchmal habe ich diese Hemmung, dass ich sagen will, ich weiß schon, dass es Fernandez heißt, aber das ist so ein bisschen leicht prätentiös, so dass man so denkt, ich bin ja kein Spanier.
Dann fühlt man sich so leicht unwohl. Ich meine, das ist ja die uralte Diskussion, für die man irgendwann mal, man muss eigentlich irgendwann mal so einen Kongress der Kommentatoren einberufen und dieses Thema ein für alle Mal klären. Weil es gibt Spielernamen, gerade so portugiesische Namen. Ich denke da an Bruno Fernandes von Manchester United, der an sich schon ein Diskussionsthema seit Jahren ist im Fußball-Reporterkreis. Wo man dann irgendwann mal die Entscheidung treffen muss, als Kommentatorenland, sind wir weiterhin daran interessiert, jeden Namen richtig auszusprechen, weil dann müssen wir jeden Namen richtig aussprechen. Oder machen wir es wie die Engländer, dass wir sagen, scheiß drauf, wir sprechen den Namen so aus, wie wir den aussprechen würden.
Ja.
Ende.
Das hat mein Großvater immer gesagt früher, der hat nie Jeans gesagt, sondern Jeans. Und ich sag, Opa, das heißt Jeans. Und er sagt, nein, da steht Jeans, also spreche ich auch Jeans aus.
Ja, es hört sich auch, aber es hört sich tatsächlich so schnell, so schlecht an, wenn du Namen nur noch. Stell dir mal vor, du kommentierst ein Spiel von Will Urbane. Will Euer Banne.
Ja.
Du kannst es nicht anfangen, Sachen Deutsch auszusprechen, weil Deutsch einfach eine Dödelsprache ist.
Das ist wohl wahr. Vor allem, wie würden wir den Namen aussprechen bei Real Madrid, der über allen thront, der mit den 5 Buchstaben im Nachnamen, wo 4-mal das L drin vorkommt?
Jui. Achso, auf Deutsch. Lull.
Lull? Aber wie nennt er sich selber?
Sergio Jui.
Sergio Jui. Oh. Sergio Jui.
Ja, Sergio Jui. Das ist manchmal gar nicht so einfach im Spiel, im Eifer des Gefechts.
Also kannst du den Namen von dem französischen Center? Von Real?
Von Real, Vincent Poirier.
Okay.
Ja, gut. Ja, aber
gut. Habe ich mehr Probleme damit tatsächlich.
Ich habe natürlich bei Jui auch schon mal Jul, glaube ich, gesagt. Ja. Und mich dann direkt geschämt, weil.
Sergio Jui.
Und dann gibt es natürlich auch Namen, wie bei Olympiakos, wo die ja, ihren eigenen Namen so total schnell aussprechen. Hier.
Yorios Pridesis.
Pridesis. Also natürlich sagt man da oft Printesis. Ah, Yorios Printesis.
Und Baba. Yorios Pridesis.
Printesis.
Ja, aber ich glaube, das stimmt schon, dass man das eh schnell spricht bei ihm.
Ja, Printesis. Ja. Ja. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine Sache, ja, da war ich dann sehr verwirrt. Ich habe mir also dann hab den heutigen Vormittag damit verbracht, Aussprache.
Ich finde es toll, dass wir schon wieder so viel Basketballanalyse gemacht haben.
Ja, aber wir kommen dann direkt auf Onyen Yaramaz zu sprechen. Das ist nämlich auch der Hintergrund, der beim FC Bayern jetzt plötzlich wie aus dem Nichts eine, ich will nicht sagen wochenlange, aber doch eine Zeit lang so ein bisschen abgetaucht ist und dann zweite Hälfte gegen Anadolu, als ob er geboostert worden wäre, auftritt wie nichts und das Spiel rumreißt und dann jetzt auch noch gegen Alba gut gespielt hat. Und sein Vorname ist ja Onyen. Und Onyen Kuzmic und Onyen Dobrić spielen bei Roter Stern. Und die werden, und die mal zuhören, wie die sich selber aussprechen.
Onyen Dobrić. Onyen Kuzmic.
Also der eine sagt Onyen.
Onyen Dobrić. Onyen Kuzmic.
Und der andere sagt Onyen.
Ja. Yeah.
Der gleiche Vorname.
Crazy.
Und da habe ich natürlich, das haben wir zum ersten Mal gemacht in der Geschichte von Abteilung Basketball, jemanden angerufen, kurz vor der Sendung, der noch erreichbar war, der uns erklärt, wie der Vorname tatsächlich ausgesprochen wird. Denn, wie heißt es denn nun? Onyen oder Onyen? Und da haben wir Marco Pesic, den Geschäftsführer, die ganz wichtige Frage gestellt. Ja. Guten Morgen. Super. Guten
Morgen.
Pass auf,
Morgen.
Ganz spontan.
Ja.
Es geht um die Aussprache des Namens Onyen Yaramaz. Ja?
Ja,
Die Frage ist, der Vorname wird wie ausgesprochen, weil wir haben Onjen Kuzmic und Onjen Dobrić von Roter Stern, die jeweils ihren Vornamen anders aussprechen. Wie spricht man den denn jetzt ums Verrecken aus?
Ja, so wie man es schreibt.
Ja, Kuzmic sagt Onjen und Dobrić sagt Ognien, also der spricht das G mit.
Wer war der erste Spieler?
Kuzmic.
Nein, dann hab's nicht richtig, dann hast du es, obwohl du viele Sachen kannst.
Ja.
Und in vielen Sachen sehr gut bist, aber da hast du sicherlich nicht gut hingehört.
Also das G spricht man mit.
So wie man es liest, alles.
Ognien.
In serbischer, serbokroatischer Sprache ist es zu 99% so, wie man es schreibt.
Ah, okay. Gut. Wie geht's Casey Rivers zum Abschluss noch?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Wir freuen uns auf ihn und ich weiß, du bist in Eile und in Hektik. Ganz lieben Dank für die Aufklärung, Alter, Marco.
Haut rein.
Gute ciao, Zeit. Ciao, ciao. So, jetzt kannst du wieder deine sportlichen Analysen machen, Basti.
Wie angenervt du davon schon klingst. Du klingst so wieder, als ob wir seit 30 Jahren verheiratet wären und ich mal wieder im Wohnzimmer rauchen wollen würde. Ja, ja, dann kannst du halt jetzt auch mach deine sportlichen Analysen.
Ja, klar. Ich verweise, ich habe noch ein bisschen was Boulevardeskes. Roter Stern gegen Bayern am 17.12. Ich habe gestern mit Mike Zirbes einen Euroleague-Spezial-Podcast aufgezeichnet. Wird am Mittwoch veröffentlicht und ich teaser das so, dass ich sage, es kommt das Wort Pissen und Scheiße vor. Also vielleicht hilft das ja so ein bisschen, die Einschaltquote hochzutreiben.
Gut, gut. Ich wollte noch kurz reden über Ognien.
Ja.
Yaramas.
Ja.
Weil ich nicht finde, dass der so wirklich aus dem Nichts kommt. Man hat das früh in der Saison schon mal gesehen bei
da
ihm.
Da war er da, ja, das stimmt.
Genau. Und dann hat er viel Spielzeit eingebüßt. Das ist so ein richtiger geiler Zocker. Also das ist so ein, ich würde ihn tatsächlich im Spielstil sehr ähnlich sehen wie TJ Bray. Ich glaube, wenn der viele Minuten bekommen würde in der BBL, dann wäre das so ein TJ Bray Point Forward Typ, der dir deine Offensive laufen kann, der abseits des Balles attackieren kann. Der hat vor allen Dingen kein Gewissen offensiv, also der kann 4 Würfe in Folge so schlimm daneben nageln, dass man denkt, oh, das muss ich ihn jetzt mitnehmen und dann haut er den nächsten einfach wieder drauf. Ich habe sowieso erwartet, um ehrlich zu sein, vor Beginn der Saison, dass der ein bisschen größere Spielanteile bekommt. Jetzt ist er durch die personelle Situation so ein bisschen da reingezwungen worden, mehr Spielanteile zu bekommen. Und er ist ein richtig guter, potenzieller Offensivspieler, finde ich. Kann viel am offensiven Ende. Defensiv ist für mich eher die Frage bei ihm, so wie bei einigen im Kader beim FC Bayern Basketball. Du hast ja die Frage selbst an Andrea Trinkiri gestellt in deinem überragenden Interview, in einem Ja- oder Nein-Interview, wie es mit Andy Obst aussieht und ob seine defensive oder seine Einsatzzeit höher wäre, wenn er defensiv besser wäre. Woraufhin Trinkiri geantwortet hat, nee, effizienter muss er verteidigen. Ist auch ganz interessant, diese Unterscheidung. Und so haben die Bayern dieses Jahr ein paar Spieler, die umgekehrt sind von den Spielern letztes Jahr, wo man sich immer die Frage gestellt hat, ja, die sind super Verteidiger, aber was fängst du mit denen offensiv an? Und so ist es jetzt, super Offensivspieler, aber wo versteckst du die in der Defensive? Ist ganz interessant, wie sich das gedreht hat. Okay, mein TED-Talk ist vorbei, Körny.
Der TED-Talk, ja. Schaust du das ab und zu? Hörst du ab und zu TED-Talks?
Ja, ich habe früher, ich meine, wenn, dann wird das ja so automatisch oder durch die Hand Gottes, wie ich den YouTube-Algorithmus nenne, in das Leben einer Person gespielt.
Das ist Wahnsinn, dieser Algorithmus von YouTube, das ist wirklich faszinierend.
Der kennt mich schon ganz schön gut, muss ich sagen.
Ja,
das ist schon, der kennt mich besser als meine Eltern, besser als Freunde, also der kennt mich besser als Chrissy zum Beispiel. Chrissy ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, aber der kennt mich nicht so gut wie der YouTube-Algorithmus. Ja.
Schau mal eben nach, was der YouTube-Algorithmus mir heute vorgeschlagen hat. Aber ich habe noch gar nicht geschaut. Okay, da geht's wieder um Paul McCartney. Ja, es geht um Paul McCartney. Ich schaue ständig Paul McCartney-Videos, Basti, seit dieser Get Back-Dokumentation.
Ja, ja, ja.
Wahnsinn, wie geil ist denn die bitte?
Fantastische Doku, ja.
Unfassbar. Und Paul McCartney ist ja wohl, ich dachte immer, Felix Neureuther wäre der netteste Mensch der Welt. Also, ne, so sympathisch wie der ist. Ich habe mich korrigiert. Paul McCartney ist der sympathischste Mensch der Welt. Und Yoko Ono war wirklich schuld. Wusste es immer.
wirklich. Fandest du nicht ihren Beitrag bei Octopus's Garden, glaube ich, ist es, was sie spielen, wo die ganze Band zusammen jammt und sie in der Ecke sitzt und
was für eine Bratze. Also wirklich, die habe ich gefressen. Aber hab ich die gefressen?
Ich find's lustig, wie Heather McCartney, die Tochter von Paul, sie dann imitiert. Sie geht dann ja so 2 Minuten später oder so selber ans Mikrofon und singt, soll singen in Anführungszeichen und macht dann diese Schreie von Yoko Ono nach.
Also wirklich die unfassbarste Doku aller Zeiten, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt habe ich neulich jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, ja, jemand hat gesagt, die wäre langatmig. Da wäre ich komplett ausgeflippt.
Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt nicht so sehr für die Beatles interessiert, wenn diese selbe Doku jetzt über die Rolling Stones rauskommen würde, hätte ich da null Interesse dran.
Ja gut, weil die Rolling Stones sind ja auch nur, was haben wir gelernt, eine Coverband, eine Blues-Coverband.
Ja.
Hat Paul McCartney gesagt. Ja, also gut. Paul McCartney-Videos werde ich mir natürlich nachher noch irgendwie reinziehen müssen. Aber wir müssen noch auf Courtside Live zu sprechen kommen. Courtside Live, FC Bayern gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Und da wir die Bayern ja schon so viel besprochen haben, reden wir über Ludwigsburg und reden über einen Spieler vielleicht noch, der in dieser Woche 40 Jahre alt wird. Jermell Darden. Ja. 40.
Ja. 40.
Und Leistungsträger.
Ich meine, wir loben ihn ja schon seit, oder wir heben ihn ja da ja schon seit ein paar Jahren dafür hervor. Ich glaube, das ist ihm gar nicht so angenehm, um ehrlich zu sein. Ich weiß aber nicht genau, was Jermell Darden für ein Verhältnis mit der Öffentlichkeit hat, weil wir haben ihn letzte Saison durch die Playoffs hindurch immer wieder, schau dir das an, im Alter von 39 Jahren ist das so ein Leistungsträger und so. Und dann hat er das erste Saisonspiel, glaube ich, in Ludwigsburg, war er Topscorer. Und ich habe ihn danach interviewt, oder ich glaube, Jan Lüdecke hat ihn interviewt. Und er war so, ja, alle haben mich abgeschrieben, keiner hat an mich geglaubt. Und ich war so, was? Das genaue Gegenteil, haben alle gesagt, das den ganzen Sommer über. Ja.
Zum Einstieg also, dankt er auch dem lieben Gott immer noch, so 30 Sekunden. Yeah, also das dauert immer eine Zeit, bis er auf die Frage antwortet.
Ja, ja, ja.
Ich versuche mal.
Aber das ist schon.
Ja.
Achso, was versuchst du?
Ich versuche mal zu ergründen, also als Überraschungsanruf den Assistant Coach der Ludwigsburger anzurufen, David McCray, weil. Das habe ich jetzt, also das ist mir so ein bisschen durchgerutscht, um ehrlich zu sein. Wir wollen natürlich wissen, wie der Kerl, warum der so fit ist und ob der vielleicht auch was Besonderes ist. Also was wir wissen ist und was John Patrick mir schon mal gesagt hat, der stretcht sich mehr, als dass er trainiert.
Ja, yeah. Ja, ich glaube, das gehört absolut dazu. Also das berichtet ja immer wieder, ich meine, die Berichte von LeBron James, der ist ja noch ein bisschen jünger als Jermell Darden, sind ja auch immer, dass der in so eine Kammer geht und sich für $1 Million pro Monat irgendwie so einen persönlichen Vorrat an Sauerstoff holt, der da reingefüllt wird und was weiß ich alles.
Wahnsinn.
Also um in dem Alter noch Leistungssport zu betreiben, auf diesem Level, wenn ich mich selbst anschaue, ich bin 28 und wie weit ich davon entfernt bin, in dieser Form zu sein, und mir dann vorstelle, dass es 12 Jahre später, dass man so beisammen ist, dass man gegen andere Profisportler, und Jermell Darden ist kein schlechter Athlet, immer noch nicht.
Nee.
Also der hat immer noch Bounce, der kann immer noch nach oben gehen, der ist immer noch schnell auf den Füßen relativ. Das ist schon eine beeindruckende Leistung, wo man davon ausgehen darf, dass der sehr, 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 sehr viel Zeit damit verbringt, sich um seinen Körper zu kümmern.
Wir versuchen mal bei David McCray anzurufen. Also der weiß nichts von seinem Glück. Ich habe das irgendwie, ich gebe es offen zu, ich habe es verbockt, heute Morgen ihn noch zu fragen. Vielleicht hat er ja kurz mal Zeit, um uns zu erklären, was mit Jermell Darden los ist. Denn die sind natürlich jeden Tag zusammen und mich würde ja interessieren, auch was der so isst. Ne? Also Ernährung ist ja eine Riesengeschichte. Ja, der ist bestimmt in der Halle. Natürlich eine Quatschuhrzeit, 11:15. Okay, ja, dann der geht auf meine Kappe. Aber den Speiseplan von Jermell Darden, das versuche ich mal noch über die Woche zu eruieren, vielleicht so eine Art das Weihnachtsmenü. Was ist denn so ein Leistungssportler über Weihnachten? Oder dürfen die da auch mal einfach drei
Tage? Ich glaube, die haben gar nicht viel Zeit zum Sitzen und Essen, oder? Die haben einfach Spiele über Weihnachten.
Also, das ist ja das bekannte Thema, was Per Günther mal als Affentennis bezeichnet hat.
So ein guter Ausdruck. So gut beschrieben.
Ja.
Affentennis ist so, passt so perfekt.
Affentennis ist super, ne? ja. Also weil du über Weihnachten und zwischen den Jahren, auch den Begriff liebe ich ja, so viel Basketball ist, dass ja die Spieler wenig Zeit haben zu trainieren und Per Günther meinte, das sieht dann aus wie Aktentennis. Gut, also Kurzzeit live am kommenden Sonntag 17.30 Uhr. 30-minütiger Vorlauf zwischen Bayern München und den MHP-Riesen Ludwigsburg aus dem Audi-Dom. Und das werde ich nicht verpassen, denn ich werde selber vor Ort sein. Und
ich weiß nicht, sollen wir noch eine kurze Einstimmung machen auf die MHP-Riesen Ludwigsburg? Also, weil wir Bayern so einen großen Teil gewidmet haben. Ja,
sehr, sehr gerne.
Sollen wir auf den Gegner auch noch schauen?
Genau, weil der Gegner nämlich, ja, was ist denn mit denen? Also so richtig funktioniert's nicht.
Ja, ich finde, Chrissy hat da vorhin schon eine wichtige Sache gesagt. Das wird alles so ein bisschen verzerrt dadurch, dass diese Teams eben so, also dass so viele von den Teams international spielen. Ludwigsburger sind gut unterwegs in der Champions League. Ich hätte jetzt gerne ihre Stats aufgerufen, aber die Champions League-Seite funktioniert nicht. Also herzlichen Glückwunsch, Easy Credit BBL. Ihr seid aktuell nicht mehr die schlechteste Basketball-Seite im Internet.
Vor allen Dingen, weil ich ganz schnell die Statistiken vom Spiel der Ludwigsburger in Crailsheim aufgerufen habe. Ja, das war übrigens auch, das war kein gutes Spiel.
Ja, ja. Ja, aber da sieht man es auch, beide mit internationaler Doppelbelastung irgendwie unterwegs. Man hat bei den Ludwigsburgern schon das Gefühl, und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass John Patrick Basketball von extrem viel Energie lebt, ja, und von diesem 100% am Limit spielen, gerade defensiv. Und 100% am Limit spielen ist halt tatsächlich ein bisschen schwieriger, wenn du statt einem Spiel in der Woche zwei Spiele die Woche zu bestreiten hast. Meine MVP-These ist bisher noch nicht ganz aufgegangen mit Jonah Radebaugh. Der hatte einen unterirdischen Start in die Saison, war ganz, ganz schwach. Mittlerweile hat er sich so ein bisschen gefangen. Macht vieles von dem, was man sich von ihm erwartet. Ist aktiv mit seinen Händen am defensiven Ende. Haben drei Spieler, die Ludwigsburger, mit 1,5 Steals oder mehr. Das spricht einmal mehr dafür, dass dieser Patrick-Basketball eben zumindest in dem Stil so gespielt wird, wie das John Patrick sehen möchte. Und dementsprechend steht die Defense auch ganz gut da. Sind aktuell Vierter in der Defense in der BBL. Ist nicht mehr ganz so weit über allen anderen Teams thronend im Prinzip. Gut, die beste Defense letztes Jahr war Alba Berlin, aber direkt gefolgt von Ludwigsburg. Ist nicht mehr so weit drüber, mit so viel Abstand zum Rest der Mannschaften wie letzte Saison. Aber die Offensive,
ja. Genau. Zur Halbzeit gegen Crailsheim, weißt du, wie die Dreierquote war?
Zur Halbzeitpause weiß ich es nicht, ne?
0 von 14.
Ach,
das habe okay. Ich auch noch nie gesehen. Und am Ende waren es 4 von 31 und die 4 hat allein einzig und allein noch Jacob Patrick gemacht, also 4 von 7. Alle anderen haben 0. Radebaugh 0,6, Darden 0,2, Simon 0,3, also 12%, 13% Dreierquote bei Ludwigsburg. Und das ist natürlich ein komplett Desaster.
Das Problem ist so ein bisschen, dass sie, finde ich, gefangen sind zwischen zwei verschiedenen Identitäten. Ich hatte das Gefühl, also John Patrick, offensiv ist das ja immer eher recht simpel, also sehr viel Pick-and-Roll, sehr viel Action dann auch, also sehr viel so Spain-Pick-and-Roll-Zeug und sowas, wo dann ein zweiter Block von hinten kommt, aber jetzt nichts Ausgefallenes, so Alba Berlin, Aito-Style. Und sie sind so ein bisschen gefangen zwischen zwei Identitäten, weil sie, finde ich, letzte Saison dazu angesetzt haben, ein bisschen überzugehen zu einer Offensive, die von mehr als nur einer Person angetrieben wird, also die in der Nach-Marcos-Knight-Zeit, toller Reim ist das, die Nach-Marcos-Knight-Zeit, ist man, finde ich, in der letzten Saison sehr zum eigenen Vorteil zu einem System gegangen, wo mehrere Schultern die offensive Last tragen konnten. Und jetzt steckt man irgendwie fest, weil man keinen wirklich reinen Point Guard hat in diesem Team. Ich meine, Jordan Hayes ist eigentlich ein Scorer, ne? Also Jordan Hayes ist, der kann schon diese Rolle des Pass-First Point Guards mal spielen, aber eigentlich möchtest du den als deinen Schützen auf dem Flügel haben, mit dieser überragenden Wurfmechanik, diesen überragenden Wurfqualität, die der hat. Das ist natürlich auch so ein Riesending. Jordan Hayes selbst mit dem Ball in der Hand kommt dementsprechend fast niemals zu seinen Würfen, so wie er sie normalerweise bekommen würde. Wirft dementsprechend, ist glaube ich seine schlechteste Shooting-Saison bisher in der Karriere. Und Jonah Radebaugh ist einfach kein Playmaker für andere. Das ist eigentlich mehr ein Off-Guard als ein Point-Guard. Ja.
Muss mich noch korrigieren übrigens, Johannes Patrick.
War
derjenige mit der 4 von 7, der da plötzlich wie aus dem Nichts in der zweiten Hälfte nochmal ein paar Dreier getroffen hat, nicht Jacob.
Also was den Ludwigsburgern aus meiner Sicht fehlt, ist so ein richtiger, ja, so ein Typ, Jean-Marc Šiško. Also der ist natürlich nicht realistisch für Ludwigsburg, das ist auch klar, aber so ein jemand, der nicht seinen eigenen Wurf kreieren muss, sondern der verteilt und der die Offensive in Bewegung bringt, auch wenn es überhaupt nicht zum Spielstil eigentlich von John Patrick passt. Der möchte eigentlich immer einen Scorer auf der Eins haben auch. Aber sie haben eben niemanden, der so wirklich den Ball verteilen kann auf einem hohen Level, finde ich. Und dadurch krankt dann natürlich alles, weil dann plötzlich alle Würfe so ein bisschen schwieriger werden, alles ist so ein bisschen besser verteidigt. Wobei, ich finde, das, was Chrissy gesagt hat, dass das alles noch kein echter Eindruck davon ist, wie stark diese Teams sind. Entschuldigung, ich möchte mich nur aufstoßen.
Weil du von draußen rumbumpert, ne? Weil die Baustelle, löst auch ein paar Spannungen in deinem Körper.
Ja, es ist hier so ein bisschen so ein Mini-Erdbeben die ganze Zeit. Das ist so, als ob man auf dem Oberschenkel seines Vaters sitzen würde, als kleines Kind. Und der sagt, ja, mach Bäuerchen. Und der Mann also schon geschüttelt wird, stimmt schon. Was wollte ich noch sagen? Ach so, Ich glaube, das, was Chrissy vorhin gesagt hat, Christopher Meltzer, dass man die wahre Stärke dieser Teams noch nicht sehen kann, weil die alle international spielen. Da ist auch ein beträchtlicher Teil an Wahrheit mit dabei. Ich glaube, dass gerade Ludwigsburg davon profitieren wird, wenn das internationale Geschäft quasi nicht mehr da ist und man sich nur noch aufs Nationale konzentrieren kann, weil dann dieses Intensitätslevel hochfahren ist ja so wichtig für Ludwigsburg und auch die Sachen, die sie offensiv machen, sind so unkompliziert, dass man quasi keine Zeit braucht, sich einzuspielen. Also, wenn die plötzlich einen neuen Spieler irgendwann in der Saison nochmal reinwerfen sollten, dann, das haben wir in den vergangenen Jahren schon gesehen, funktioniert das normalerweise super bei Ludwigsburg. Plus, du brauchst, also es ist nie systematisch wirklich was kaputt, offensiv. Es geht meistens, du kannst meistens recht schnell was reparieren an so einer Art von Offensive. Und ich glaube, dass Ludwigsburg noch einen richtigen Push machen wird dieses Jahr. Ich finde den Kader nicht so. Ich finde, das ist kein Kader, mit dem man auf Platz 8 stehen sollte.
Sie haben unter der Woche nochmal die Chance, sich ein bisschen einzuspielen, vielleicht bei allem Respekt. Aber es geht am Mittwoch nochmal in einem Spiel gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt zu Hause. Also vielleicht Ludwigsburg da diese, ja, dramatische Offensivschwäche aus dem Crailsheim-Spiel vielleicht noch ein wenig kaschieren und nochmal sich in einen Rhythmus werfen. Thema Frankfurt müssen wir auch mal machen, glaube ich, irgendwie die Tage, oder? Das ist ja auch irgendwie alles Käse, was da passiert.
Es war ja so, also ich meine, die hatten ja eigentlich einen ganz, ganz guten Aufschwung in der letzten Zeit.
Ja, aber dann jetzt wieder irgendwie.
Ja. Also, aber so überschwach, wie Frankfurt zu Beginn der Saison aussah, waren sie jetzt die letzten paar Spiele nicht. Können wir mal ausführlich machen irgendwann. Ich finde, Frankfurt sieht positiver aus aktuell, als ich es noch vor ein paar Wochen gedacht hätte.
Ja, große Thema bleibt Oldenburg. Das wird auch ein wichtiges Spiel für die Baskets am kommenden Wochenende daheim gegen Ulm. Ich habe jetzt nichts Neues gehört, aber da muss irgendwann sicherlich mal der Zug in die andere Richtung fahren. Ansonsten wird es da wahrscheinlich auch nochmal Veränderungen geben können. Ja, da sind wir schon wieder so weit, dass wir sagen können, wir gehen nach Hawaii und für Hawaii muss ich einfach hier drauf drücken. Ganz genau so machen wir es. Unter der Woche Basketball ohne Ende. Bist du irgendwo oder bist du wieder auf irgendeiner Bühne oder was?
Am Freitag Belgrad Belgrad gegen den FC Bayern Basketball.
Ja, dann musst du ja noch vorher Mike Zirbes im Podcast hören am Mittwoch.
Das ist korrekt. Ja. Bei Magenta Sport Abteilung Basketball Euroleague Spezial mit Michael Körner.
Ja, und da sind ein paar Aussagen dabei. Da bin ich mal gespannt, wie die Reaktion sein wird. Aber mehr verrate ich nicht. Mike Zirbes momentan ja wieder bei Roter Stern mit einer Option auch über den Jahreswechsel hinaus. Aber das erklärt er uns dann in diesem Podcast. Nicht vergessen, zweimal Bayern, zweimal München in dieser Woche und alle Euroleague-Spiele bei Magenta Sport, aber natürlich die beiden deutschen Teams immer bei uns im Fokus. Noch was vergessen, Courtside Live, wir haben alles abgehandelt. Das Einzige, Wahnsinn, was wir nicht wissen, ist der Diät oder beziehungsweise der Speiseplan von Jamal Darden.
Den finden wir auch noch raus.
Den finden wir auch noch raus. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Gute Zeit und auf bald.
We treat people here with complete respect. This is Germany.